Dankeschön.
Vielen Dank.
Also auch mal guten Morgen von mir. Mein Name ist Leonard Lutz. Ich komme hier aus Ehpausen, also aus der Gegend, mache dort Jugendarbeit, bin mit dem EC unterwegs, bin 17 Jahre alt, gehe hier aufs Otto-Hahn-Gymnasium in die 11. Klasse. Ich glaube, soweit zu mir. Und ich habe heute ein ganz spannendes Thema mitgebracht, nämlich Menschenfurcht überwinden. Weil wenn ich so auf mein Leben schaue und wie ich in der Welt auch umherlaufe, da merke ich, es kommt nicht immer so cool an, Christ zu sein. Wenn ich zum Beispiel christliche Werte vertrete und sage, ich will Menschen nicht beleidigen, dann bin ich in den Augen von vielen Menschen ein Feigling. Wenn ich sage, dass ich mich nicht volltrinken will, weil ich nicht glaube, dass darin Erfüllung ist, dann bin ich irgendwie ein Spießer, irgendwie uncool, so ein bisschen langweilig. Wenn ich sage, dass ich Bibel lese und bete, dann ist es in den Augen von vielen etwas Lächerliches. Etwas, wo komisch ist, etwas, wo langweilig ist. Und wenn ich dann noch so Sätze sage wie, in meinem Leben will ich Jesus folgen, dann kommt es für manche Menschen schon auch komisch rüber. Weil, muss man sie in Schutz nehmen, sie es vielleicht auch nicht anders kennen. Ich denke, auch ihr habt sicherlich mal Negatives gehört, als ihr zu Jesus gestanden seid. Nicht immer, aber manchmal erlebt man auch ganz Positives, aber manchmal gibt es auch, dass man nicht nur Positives hört. Vielleicht finden es auch viele, vielleicht sogar in eurer Familie gar nicht gut, dass ihr gerade hier in der Gemeinde sitzt und diese biblischen Botschaften hört. Und vielleicht kommt es dann so auch, dass man irgendwann anfängt, eine Angst davor zu bekommen. Eine Angst davor, was die anderen von einem denken, eine Angst davor, wie sie mit mir umgehen. Eine Angst davor, nicht mehr dazuzugehören, irgendwie seinen Stand zu verlieren in der Gesellschaft. Weil Jesus zu folgen nicht immer bedeutet, cool zu sein in dieser Gesellschaft. Und manchmal geht es immer weiter, dass man sich darin immer wieder vertieft und immer weiter sich dreht in der Angst und sogar vielleicht da endet, dass man generell Angst hat, überhaupt zu Jesus zu stehen. Und dann kommen diese Fragen, sei es am Arbeitsplatz, sei es in der Schule, aber wir haben, glaube ich, keine Schüler aus dem Migrat. Oh doch, wir haben Schüler hier. Und dann heißt es, ja, warum gehst du denn in die Gemeinde? Und dann kommt es, ja, meine Eltern gehen dahin, ich bin immer schon, und man fängt an, sich rumzureden, weil man Angst hat. Ich denke, die Meinung anderer machen uns manchmal abhängig. Und Menschenfurcht ist etwas wirklich Schlimmes. Also die Furcht davon, was andere Menschen von einem denken und die Furcht auch davon, wie die anderen Menschen mit einem umgehen können. Menschenfurcht ist etwas Schlimmes, weil es hält uns davon ab, unserer Berufung zu folgen. Es hält uns davon ab, eigentlich genau das Ziel, wo es auch letzte Woche in der Predigt drüber geht, zu leben, Menschen in die Gemeinde einzuladen, Licht zu sein in der Welt, weil wir uns selbst zurückziehen und denken unserer Glaube, oh, lieber nicht anecken. Es friert uns förmlich ein. Angst friert uns ein. Es macht uns eigentlich immer kleiner. Und vielleicht siehst du dich gerade genau in diesen Situationen wieder und du denkst, ja, ich habe mit Menschenfurcht ein Problem. Und vielleicht in den christlichen Kreisen sprechen wir das auch nicht so auf, weil man denkt, oh, als Christ muss man das können, das geht doch gar nicht anders. Und vielleicht geht es auch so weiter, dass man auch manchmal dann noch so Verse hört wie, ja, wer mich verleugnet vor den Menschen, den werde ich verleugnen vor den Engeln Gottes. Und man hat Angst. Man hat Angst, nicht nur vor den Menschen nicht zu Jesus zu stehen, sondern am Ende auch Jesus zu verlieren. Ich will dir zusprechen. Gott hat dich nicht aufgegeben. Egal wie auswegslos deine Angst vielleicht auch ist, Gott hat dich nicht aufgegeben. Und auch ein Petrus, ein Jünger Jesus, der Jesus dreimal verleugnet hat, als er im Gericht war, in seinem tiefsten Punkt und gesagt hat, ich kenne den Jesus nicht. Auch er war nicht abgeschrieben bei Jesus. Jesus hat nicht gesagt, geh von mir, sondern er hat gesagt, auf dir will ich meine Gemeinde bauen. Dich will ich nutzen, dich will ich benutzen. Und ja, so denke ich auch, dass Jesus auf euer Herz schaut. Und ich hoffe, dass diese Predigt zum Thema Menschenfurcht überwinden heute morgen ein Anfang ist. Mehr diese Angst zu überwinden und zu sehen, dass wir bei Jesus keine Angst haben brauchen. Weil das Schöne ist, Jesus übersieht unsere Menschenfurcht nicht. Er redet sie nicht klein, er schaut nicht weg, sondern er nimmt sie ganz ernst. Und er hat es schon damals bei den Jüngern getan. Und wir wollen uns gleich einen Bibeltext anschauen, wo er eigentlich ein seelsorgerisches Gespräch zu seinen Jüngern macht und ihnen aufzeigt, wie wir Menschenfurcht überwinden können. Doch weil wir Gottes Kraft dafür brauchen, will ich am Anfang noch beten. Herr Jesus, wir kommen heute Morgen vor dir und du siehst in unserem Leben, du siehst, ob wir mit diesem Thema Menschenfurcht viel oder wenig Berührung haben. Aber wir wollen heute Morgen ehrlich sein. Wir wollen unsere Angst auch dir niederlegen, wo wir Angst haben, in dieser Welt zu dir zu stehen. Vielleicht auch die Angst, nicht dazu zu gehören. Bitte schenk du Kraft und wirk heute Morgen durch deinen Heiligen Geist, dass dein Wort zu uns sprechen kann und wir verstehen dürfen, tief in unserem Herzen, dass wir keine Angst haben brauchen und dass wir hier rausgehen aus diesem Gottesdienst verändert, weil du wirkst. Und weil du uns gezeigt hast, dass wir keine Angst haben brauchen. Amen. Ich will anfangen mit einem Bibeltext. Ah, Bibel ist da. Jetzt? Ja, perfekt. Der Bibeltext steht im Lukas-Evangelium, Kapitel 12, die Verse 4 bis 9. Für den, der es interessiert, das ist alles die Schlachter 2000-Übersetzung, wenn irgendwer das sehr genau mitlesen will. Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Verkauft man nicht 5 Sperlinge um 2 Groschen und nicht ein einziger von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Ich sage aber euch, jeder, der sich zu mir bekennen wird vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen, vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet hat vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Ich finde es ziemlich spannend, welche Anrede Jesus hier nutzt. Er nutzt die Anrede, meine Freunde. Zu diesem Gespräch, wo Jesus einlädt, das sind keine Fremde, das sind keine Dahergelaufenen, keine, die er verurteilen will, es sind Freunde. Und ich glaube, in diesem Kontext müssen wir dieses ganze Gespräch auch verstehen. Es ist ein persönliches Gespräch zwischen dir und Jesus, wie du heute Morgen hier sitzt. Es ist ein liebevolles Gespräch. Eines, in der dir Jesus helfen will, in der dir dich nicht verdammen will, nicht deine Furcht kleinreden will, in der wirklich dir helfen will. Er sieht deine Ängste und du brauchst sie nicht verbergen, denn er sieht sie schon. Du darfst mit ihm heute anfangen, zu ihm zu stehen. Und ich finde, es gibt 3 praktische Dinge, die uns Jesus hier eigentlich mitgibt, um Menschenfurcht zu überwinden. Das ist erstens das Wissen um Gottes Größe, zweitens das Wissen um Gottes Liebe und drittens das Wissen um Gottes Bekenntnis. Und ich will anfangen mit dem Wissen um Gottes Größe. In den Versen 4 bis 5 sagt Jesus: Ich sage aber euch, meinen Freunden, fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und danach nichts weiteres tun können. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, welcher, nachdem er getötet hat, auch Macht besitzt, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, den fürchtet. Was ich an diesem Vers so faszinierend finde, Jesus zeigt erstmal die Realität von den Jüngern auf. Er sagt nicht, folgt mir nach und alles wird gut, jeder wird dich mögen. Sondern die Realität von den Jüngern, die war damals viel, viel, viel schlimmer, als sie bei uns heute ist. Wir haben den Segen, dass wir uns hier in Freiheit treffen dürfen. Dass wir nicht uns um unseren Glauben willen sterben müssen, dass wir nicht verfolgt werden. Und damals war das alles anders. Da war das Christentum keine Weltreligion, sondern eine jüdische Sekte. Und zu Jesus Christus zu stehen, hat oft auch den Tod bedeutet. Wenn man sich die Jünger denkt, die vor ihm standen, eigentlich alle, soweit ich weiß, außer Johannes, sind keinem natürlichen Tod gestorben. Simon Petrus, der, wo erst Jesus verleugnet hat, ist kopfüber gekreuzigt worden, weil er gesagt hat, ich kann nicht so sterben, wie mein Meister gestorben ist. Die Realität damals von den Jüngern war wirklich schwierig, weil zu Jesus zu stehen hatte Folgen. Und ich glaube, damals hätte man noch viel, viel mehr Angst gehabt, als wir heute haben. Weil das hat damals das Leben, das hat alles bedeutet. Man sagt nicht umsonst, der Tod der Märtyrer war der Samen der Kirche. Das ist vielleicht ein Spruch, den man mal so gehört hat. Das, wo es eigentlich angefangen hat, war eigentlich diese grausame Zeit, wo viele Christen durchgehen mussten. Und Jesus lenkt jetzt hier eigentlich unseren Blick weg von dem, was die ganzen Menschen tun und sagt, dass wir die Furcht woanders haben sollen. Und Jesus redet hier davon, dass wir Gott fürchten sollen. Aber jetzt Moment mal so. Jesus redet uns erst mit Freunden an und dann reden wir von Furcht von Gott. Wie können wir das verstehen? Ich glaube, dass die Furcht, die Jesus hier meint, keine Angst ist. Kein Zittern vor Gott, dass du dich irgendwie klein halten musst. Sondern ich glaube, dass Gottes Furcht, was wir heute nicht mehr so wirklich greifen können, vielleicht in unserem Wortschatz, was anderes meint. Ich glaube, Gottes Furcht meint ein ehrbares, respektvolles Begreifen davon, wie groß und mächtig Gott ist. Was meine ich jetzt damit? Ich habe mal so 2 Beispiele mitgenommen. Für die, die gern wandern gehen. Boah. Wenn man vor so einem Berg steht, vor so einem Riesenberg, ja, wie fühlt man dann sich? Dann merkt man doch eigentlich, wie klein man selbst ist. Wie klein vielleicht auch die Probleme sind, die man mit sich trägt. Und man ist erstaunt. Man denkt sich, wow. Und man zittert förmlich, aber nicht vor Angst, sondern vor Freude. Man kriegt Gänsehaut und denkt sich, wow, wie klein sind meine Probleme, die ich mit mir rumtrage und wie groß ist doch diese Naturgewalt. Und ich glaube, so kann man Gottes Furcht auch verstehen. Wenn wir Gottes Größe anblicken, dann merken wir doch, wow. Und zwar mit Freude und zwar mit einem heiligen Zittern, nicht mit einem furchtvollen, angstvollen, wie groß dieser Gott ist. Und wie klein die ganzen anderen Dinge sind. Oder ich finde auch ein anderes Beispiel, wenn wir mal an ein Gericht oder eine Polizei denken. Von der Polizei brauchen wir keine Angst haben. Die sind da, um uns zu schützen, da, um uns zu helfen. Aber wir haben doch einen gewissen Respekt davor, weil wir wissen, welche Macht die Polizei hat. Wir gehen nicht zur Polizei hin und beleidigen die, weil wir wissen, dass sie die Macht haben, uns auf jeden Fall festzunehmen. Und ich glaube, so ist es auch ein bisschen bei Gott. Wir brauchen keine Angst vor Gott haben, aber wir haben ein Bewusstsein davon, was für eine Macht Gott hat. Dass Gott der ist, der am Ende das ewige Leben in der Hand hält und nicht wir Menschen. Und damit auch die Angst vor den Menschen, die vielleicht uns was hier am Leben antun können, unbegründet ist. Ja, auch wenn sie uns ausschließen, auch wenn wir vielleicht mal negative Kommentare hören, ist es doch Gott, der das ganz entscheidend in der Hand hält. Und ich denke, stellt euch vor, man ist irgendwo in einer Situation und die Polizei ist da. Dann hat man doch eigentlich keine Furcht vor dem, was die Menschen einem antun können, oder? Weil man denkt, ja, weil man denkt, ja, die Polizei ist ja da mit ihrer Macht. Vielleicht denke ich so, meint Jesus das auch hier. Wenn wir verstehen, wie groß Gott ist und dass er alles in der Hand hat, dann brauchen wir keine Angst haben. Ich denke, wir sehen hier bei der Menschenfurcht ein Problem, was wir immer wieder als Christen mit uns rumtragen. Und es sieht in unserem Leben oft so aus. Wir machen unsere Probleme, unsere Angst, unsere Sorgen riesengroß. Auf der Arbeit ist die ganze Zeit was los, in der Schule habe ich nur Noten, da habe ich Probleme und dort habe ich Probleme. Und mein Leben kreist sich förmlich nur noch um diese Probleme. Und ich merke auf einmal, wie es mir richtig schlecht geht. Und was ich instinktiv mache, ich mache Gott klein. Und zwar nicht vielleicht, weil ich mich von Gott entferne, sondern Gott wird vielleicht nur noch zu dem, bei dem ich Trost suche, bei dem ich mal Frieden suche, aber nicht der, wo ich weiß, dass er doch eigentlich über dem allen steht. Und ich glaube, so ist es auch bei Menschenfurcht. Wir drehen uns darum, was denken Menschen und kommen in so einen Zyklon und es ist wirklich schlimm und wir kommen da quasi nicht mehr raus, weil wir oft auch Gott klein machen. Und ich glaube, Jesus will hier eine Neuausrichtung. Er will uns zeigen, schau doch erstmal Gottes Größe an und versteh, wie riesig und wie viel Macht er hat. Und dann verstehen wir, wie auch oft unrelevant die ganzen Probleme sind, die wir rumtragen. Dass unsere Ängste, die wir oft so in sich haben, eigentlich nur Lügen sind. Nur Lügen, dass Gott mit seiner Macht nicht schon längst da wäre. Und so fordert uns Jesus hier auf, zu begreifen und einfach mal umzudenken, Neuausrichtung zu machen und Gottes Größe anzuschauen und wegzuschauen von den Ängsten, wo wir immer draufschauen. Denkt mal nach, wenn wir eines Tages vor Gottes Thron stehen, diese Herrlichkeit, diese Heiligkeit sehen, dann wird es doch so egal sein, ob mal irgendwer es witzig fand, dass wir Bibel lesen. Dann wird es doch überhaupt keine Relevanz mehr spielen. Und dennoch in unserem Leben fesselt es uns. Es ist eine ernste Sache, die wir natürlich auch ernst nehmen sollten. Und somit ist der erste Weg zur Überwindung der Menschenfurcht die Gottesfurcht. Das Begreifen von Gottes Größe. Der zweite Punkt ist das Wissen um Gottes Liebe. In den Versen 6 bis 7 sagt er, verkauft man nicht 5 Sperlinge um 2 Groschen und nicht ein einziger von ihnen ist vor Gott vergessen. Aber auch die Haare eures Hauptes sind alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht. Ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Ich finde diese Verse unfassbar, weil eigentlich nutzt Jesus die größtmöglichen Worte, die man sich nur vorstellen kann, um eigentlich nur eine Botschaft dir zu geben. Du, wie du hier sitzt, bist in Gottes Augen unfassbar wertvoll, kostbar und wichtig. Und zwar so, dass wir es nicht mal begreifen können mit unserem Kopf. Jesus nimmt hier eigentlich ein unbedeutendes Tier, irgendeinen Sperling. Etwas, was man damals überall kaufen konnte. Und er sagt sogar hier so nach dem Thema, ja okay, du nimmst 5 Sperlinge, selbst viele davon, und 2 Groschen, also ein minimaler Betrag, den du dafür zahlst. Ich habe mal so überlegt, was wird man heute sagen? Vielleicht wird Jesus Ölsardinen als Beispiel nehmen. Wenn du so eine Ölsardinenbox kaufst, irgendwas richtig unbedeutendes, wo wir denken, jeder kann das sich leisten. Und Jesus sagt, selbst einer davon, selbst das Kleinste, was man sich damals vorstellen konnte, ist vor Gott nicht vergessen. Gott sieht diesen Sperling, wo er ist und wie er lebt. Und so sagt er uns eigentlich, wie viel mehr wir eigentlich keine Angst haben brauchen, nicht vergessen zu sein. Weil er sagt ja in den Versen, ihr seid mehr wert als viele Sperlinge. Und so sagt er, wenn selbst dieser kleine Sperling vor Gott bedeutend ist, warum haben wir dann immer so die Angst, dass wir denken, wir wären unbedeutend vor Gott? Gott sieht uns nicht in unserer Angst und es passiert uns viel, ganz viel Schlimmes und es wird immer schlimmer und Gott ist nicht da. Das ist eine Lüge. Gott ist immer da und er sieht dich. Er geht weiter. Er sagt ja sogar, dass er jedes einzelne Haar von dir auf dem Kopf gezählt hat. Jetzt die mit Haarausfall werden sagen, na gut, es geht schneller, aber wenn man eigentlich normal mal bewusst nimmt, ihr habt viele Menschen vielleicht auch in eurem Umfeld, die euch mögen, aber haben die mal jedes Haar auf eurem Kopf gezählt? Ich denke nicht. Und ich glaube, das zeigt uns doch, wie sehr Gott uns liebt, wie wichtig wir ihm sind und dass wir keine Angst haben brauchen. Wie können wir bei diesen großen Liebesworten nur denken, dass dieser Gott uns je aus den Augen lassen würde? Dass er je zulassen würde, dass wir aus seinem Blickfeld sind und uns etwas passiert, dass uns Menschen ausstoßen, wo er nicht dabei ist. Er ist immer dabei, auch wenn es nicht immer einfach ist. Es gibt keinen Grund zur Angst, wenn der allmächtige Schöpfer vom Himmel und der Erde, der, der alles hier geschaffen hat, dich stets sieht und nie vergessen wird. Und alles ist von Gott gesehen. Und deswegen, wenn du morgen in deinen Alltag zurückgehst, vielleicht an deinen Arbeitsplatz und vielleicht erlebst, wie gefragt wird, hey, du warst doch da gestern in der Gemeinde, du sagst, ja, ich gehöre zu Jesus, und es kommt vielleicht auch, weil die Menschen leider nichts anderes damit zu tun haben, so ein, ah, okay, ja, was macht ihr da, Bibel lesen, ah, okay. So ein bisschen so eine Wehmut, so ein bisschen eine komische Rückhaltung, die dann da zurückkommt. Dann darfst du wissen, Jesus sieht dich da, wo du bist. Und er ist mitten in dieser Situation. Und du bist nicht verlassen. Und auch wenn du dich von Menschen verlassen fühlst, auch wenn du dich alleine fühlst, dann darfst du doch wissen, der allmächtige Gott, Jesus Christus selbst, ist bei dir. Ich habe mal etwas erlebt, wo mir Gott das so ein bisschen mehr aufgezeigt hat. Ich war Mountainbiken in den Bergen in Österreich und ich saß in einem Sessellift. Und neben mir in einem Sessellift war ein Vater mit seinem Kind. Also der Vater saß da und hat das Kind auf seinem Schoß gehabt und das Kind hatte fürchterliche Angst, runterzufallen. Es hat geschrien, es hat geweint und hat die ganze Zeit gesagt, ja, ich fall runter, es passiert doch was. Und der Vater hat gesagt, hab keine Angst. Ich habe dich in der Hand, ich halte dich fest. Und das wurde mir so ein bisschen wie zum Sinnbild. Wie oft ist es in meinem Leben so? Wir sehen die ganzen Probleme und wir vergessen, dass Gott doch da ist, der uns hält. Wir haben Angst, wir schreien, wir wissen gar nicht wohin und wir vergessen, dass Gott da ist. Und ich denke, eine Botschaft, die wir uns immer wieder an Gottes Liebe bewusst machen würden, müssen, wir können nie tiefer fallen in unserem Leben als in Gottes Hände. Selbst im schlimmsten Fall, selbst wenn Menschen auch mal negativ gegen uns handeln, sind wir immer bei Gott geborgen. Und selbst wenn wir irgendwann sterben, das Schlimmste, was sich ein Mensch vorstellen kann, was unfassbar leidvoll erscheint in der Welt, dann dürfen wir doch merken, dass wir in Gottes Hand geborgen sind und eines Tages in Ewigkeit bei ihm sind. Und somit ist es Gottes Liebe, die keinen Raum lässt für Angst und auch keinen Grund gibt für Angst. Das Dritte ist das Wissen um Gottes Bekenntnis. Er sagt in Vers 8 bis 9, ich sage euch aber, jeder, der sich zu mir bekennen wird vor den Menschen, zu dem wird sich auch der Sohn des Menschen bekennen vor den Engeln Gottes. Wer mich aber verleugnet hat vor den Menschen, der wird verleugnet werden vor den Engeln Gottes. Wenn du zu Jesus Christus in dieser Welt stehst, dann tut der lebendige Gott, Jesus Christus selbst, vor den Engeln dich bezeugen und sagt, ich kenne dich. Und zwar nicht wie ein Mensch, der heute sagt, ja, ich kenne dich und morgen ist irgendwie wieder alles anders, sondern dann heißt es ja und Amen, ich kenne dich und ich stehe zu dir. Das muss man sich mal realisieren. Da ist der Himmel, da sind die Cherubim, die Seraphim und alles, was da beschrieben wird, die ganze Heiligkeit Gottes vor den Engeln Gottes. Und Jesus sagt, ich kenne dich. Ich kenne dich, wie du hier sitzt und ich stehe zu dir. Und sollte uns das nicht eigentlich antreiben zu sagen, wie viel mehr will ich dann doch zu Jesus in dieser Welt stehen? Vor diesem wundervollen Gott. Und ich meine, du kannst ja auch mal in deinem Leben überlegen, hast du je bereut, einen Schritt für Jesus zu machen? Hast du je bereut, dass du rausgegangen bist und gesagt hast, ich erzähle vielleicht dem mal von Gott, weil ich glaube, dass er es gerade wirklich hören kann und du danach gedacht hast, oh Mann, warum habe ich das getan? Oder hast du nicht so oft eigentlich auch erlebt in deinem Leben, wenn ich bei mir schaue, wie dann Gott da war? Wie vielleicht nicht immer alles gut wurde und vielleicht auch Dinge negativ zurückkamen, aber er doch der war, der da war. Und ich meine, das geht vielleicht auch ein bisschen weg von dem Vers, aber ich durfte auch schon viel erleben, wo man rausging für Gott, wo man sich getraut hat, von ihm zu erzählen und wo Gott auch Großes geschenkt hat. Das muss nicht immer passieren, aber es kann passieren und das ist wundervoll. Zum Beispiel im letzten Jahr, da durfte ich bei einem Wettbewerb ziemlich weit kommen, da ging es um Rhetorik und Debatte, das heißt Jugend debattiert, wenn es irgendwen interessiert. Und ich durfte wirklich aus Gnade heraus auch auf Bundesebene teilnehmen, also durfte Baden-Württemberg vertreten. Und es war wirklich krass, weil man hat dort Menschen begegnet, die ganz viel in der Politik machen, die ganz viele starke Meinungen machen, komplette Überflieger sind, wie auch immer. Und ich hatte Angst immer, wenn ich zu diesen Seminaren hin bin, weil ich mir dachte, ja, Leonard, du kommst jetzt hier mit deinem Jesus an. Das sind die ganzen Menschen, die machen so viel, die sind schon auf irgendwelchen Landesschülerbeiräten und reden da mit irgendwelchen großen Politikern. Die haben so in ihrem Insta-Status Bilder mit Angela Merkel und weiß der Kuckuck was. Und ich dachte mir, wer komme ich da als Christ an? Und ich hatte Angst. Was ist, wenn sie mich negativ bewerten? Was ist, wenn ich der bin, der so ein bisschen außen vor ist, so, ja, der von gestern? Und Jesus hat mir den Mut gegeben, immer wieder auch zu sagen, hey, ich glaube an Jesus. Und ich habe erlebt, wie Menschen auf einmal erzählt haben und Fragen gestellt haben über den Glauben. Wie ich nachts, keine Ahnung, wo man von Dingen zurückgefahren ist, in der U-Bahn stand und mich dann auf einmal zwei Leute, die Atheisten waren, davon gefragt haben, hey Leonard, warum glaubst du das eigentlich? Und wie bist du zum Glauben gekommen? Was hast du damit für einen Kontakt? Und es waren keine vorwürflichen Fragen, es waren offene, ehrliche Fragen. Und ich durfte dort auch erleben, wie viel Schmerz viele Menschen in dieser Gesellschaft von Christen auch erfahren haben. Und ich durfte auch sehen, wo wir vielleicht auch oft mehr vor unserer eigenen Tür kehren müssen, als immer nur zu verurteilen von der gottlosen Welt. Sondern da auch vielleicht offener sein. Und ich durfte ihnen erzählen, dass ich glaube, dass dieser Gott dich liebt. Auch egal, was irgendwelche Menschen dir angetan haben. Und vielleicht gab es jetzt nicht die Riesenbekehrung und die Erweckung, aber es hat was in ihrem Bewusstsein von Christen geändert. Und da durfte ich erleben, wie Gott sich zu mir gestellt hat. Und Großes passiert ist. Und ich glaube, da dürfen wir mutig sein. Ihr hattet auch letzte Woche, dass ihr rausgehen wollt, auch Menschen in diese Gemeinde einladen dürft. Vielleicht wird nicht jeder Ja sagen und vielleicht wird nicht jeder immer positiv reagieren. Aber vielleicht passiert doch auch Großes, wenn ihr vielleicht Leute einladet und sie erstmal erleben, wie wichtig es doch ist, einen Glauben zu haben, wie großartig doch dieser Jesus ist. Wir leben in Zeiten, die so hoffnungslos manchmal erscheinen. Wenn man die Nachrichten sieht, man sieht die Kriege, man sieht irgendwelche Weltpolitik und man weiß doch gar nicht, wohin. Ich glaube, die Menschen sehen sich nach Hoffnung. Ich glaube, wir müssen den Mut haben, auch offen zur Hoffnung in Jesus zu stehen. Natürlich muss man aber auch sagen, dass Gott uns das nicht immer erspart. Das will ich auch sagen. Wenn wir so nach dem Thema leben, dass wir jedem Menschen in unserem Leben gefallen wollen, dann werden wir das mit Jesus leider nicht schaffen. Wir werden nicht jedem Menschen gefallen, weil wir Christen sind. Und das heißt jetzt nicht, dass jeder direkt feindlich ist, aber es wird vielleicht ein unwohles Gefühl von manchen auch dagegen haben oder Leute, die das nicht direkt befeuern. Und dann steht da diese bekannte Warnung in Vers 9, vor der, wo man so Angst hat auch teilweise. Und ohne, glaube ich, die Tatkraft auch von diesem Vers wegzunehmen, will ich zwei interessante Gedanken machen. Erstens, das ist immer noch ein seelsorgerischer Text. Jesus redet hier zu seinen Freunden. Ich glaube nicht, dass Jesus sein Instinkt damit ist, uns zu verurteilen. Ich glaube nicht, dass dieser Vers ein Bild machen soll von einem Jesus, den es freut, irgendwen abzulehnen. Und noch eine spannende Sache, wenn man in den Satzbau davon reinschaut, so jetzt wird's, es war Sonntag, aber sehr schulmäßig. Im Vers 8 haben wir eine Aktivform. Also der, wo sich zu Jesus bekennt, der Sohn des Menschen bekennen. Also der Sohn des Menschen wird bekennen. Er bekennt sich zu dem Menschen. Das heißt, er tut es aktiv. Aber jetzt im zweiten Satz haben wir was Spannendes. Da steht nämlich nicht, Jesus wird den Menschen verleugnen, sondern es heißt, der wird verleugnet werden. So, ein bisschen kompliziert. Aber was meine ich jetzt damit? Es steht in diesem Vers nicht, dass Jesus der ist, der aktiv einen Menschen verleugnet, sondern es steht eher als göttliche Wahrheit da, dass wenn man zu Jesus nicht steht, man verleugnet wird. Das heißt, dass es eine Folge ist, die ich selbst zu tragen habe. Und deswegen, denke ich, muss man hier auch genau hinschauen in dem Vers, weil hier steht nicht, dass Jesus irgendwie Freude hat, zu sagen, du hast einmal nicht mich bekannt, deswegen bist du raus. Das steht hier nicht. Und diese Angst wird manchmal so gemacht, wird eine Riesenangst, um diesen Vers zu machen. Und ich glaube, das brauchen wir nicht haben. Ich glaube, wir müssen uns aufrütteln lassen von dem Vers, ja. Und wir sollten auch einfach mal manchmal den Mut zusammenfassen und wirklich zu Jesus stehen. Und wenn man sich nie zu Jesus bekennt, ja, dann ist das vielleicht die Folge. Aber ich glaube nicht, dass es um Perfektion da hier geht. Vielleicht generell, die Empfehlung ist, den Text zu Hause weiterzulesen, weil da geht es noch um ganz viel, da geht es dann auch noch um die Wirkung des Heiligen Geistes, wie er uns hilft, auch vor den Menschen, ja, uns manchmal auch zu verteidigen, also wirklich ein großartiger Text, kann man nur empfehlen. Und ich denke, Jesus' Bekenntnis, dass er zu uns steht, darf uns antreiben, auch zu ihm zu stehen. Ich will uns alle auffordern, dass wir, wenn wir jetzt hier rausgehen, das nicht einfach an uns vorbeigehen lassen. sondern da, wo wir sind, zu Jesus zu stehen. Diese Hoffnung hochzuhalten, die er gibt. Dass da, wo du morgen in der Situation bist, wo es vielleicht nicht mehr so leicht fällt, Christsein auszuleben, wie es vielleicht hier in der Gemeinde ist, du dennoch dein Christsein auslebst. Und zwar in jedem Moment. Dass wenn Menschen dich fragen, hey, warum bist du in der Gemeinde? Dass du da nicht zurückhalten brauchst, sondern mit Freude sagen darfst, hey, ich habe da Hoffnung gefunden drin. Und ich glaube an diesen Jesus. Und ich glaube auch, dass er dich liebt. Und ich glaube auch, dass er eine Beziehung zu dir will. Und ich glaube, dass er dich nicht verstoßen hat, sondern dich liebt. Und ich glaube, dass diese Botschaft die Welt so sehr braucht, gerade in den Zeiten gerade. Doch eine Sache will ich uns zum Denken mitgeben, nämlich Jesus zu folgen und ihn zu bekennen, bedeutet nicht, dass wir an anderen Menschen einfach nur fromm vorbeireden sollten. Wir sollten immer noch wissen, wer vor uns ist. Und ich habe einen spannenden Vers von Paulus aus dem Kolosserbrief dabei. Da sagt er, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die außerhalb der Gemeinde sind. Und kauft die Zeit aus. Euer Wort sei allezeit in Gnade, mit Salz gewürzt, damit ihr wisst, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Hier geht es vom Umgang mit Menschen, die nicht gläubig sind. Von Menschen, die außerhalb dieser Gemeinde sind. Und hier heißt es nicht, gewinn jede Debatte und mach jede andere Meinung runter. Schau in jeder Situation, dass du irgendwie die christlichen Werte reindrückst mit deinem frommen Getue vielleicht. Sondern es heißt, dass wir weise sein sollen, dass wir uns überlegen sollen, wie geht's der Person? Wie ist die geprägt? Aus welchem Hintergrund kommt die? Warum lehnt die vielleicht Jesus ab? Wie reagiert die auf manche Dinge? Und dass wir dann nicht in Härte kommen, so nach dem Thema, bekehr dich oder du kommst in die Hölle, sondern mit Gnade kommen, mit Salz gewürzt. Da werden die Salz- und Lichtworte Jesus wieder wichtig, wo es heißt, wir sollen anders sein als die Welt. Wir sollen unsere Meinungen nicht mit Härte durchgehen, nicht wie heutzutage in unserer Politik, wo sich jeder im Bundestag noch anschreit gefühlt. Sondern wir sollen mit Liebe kommen und wir sollen versuchen, jedem Einzelnen zu antworten. Zu Jesus zu stehen bedeutet nicht unbedingt Debatten zu gewinnen. Bedeutet nicht, die Meinung über alles zu verteidigen, weil wir müssen nicht für Jesus siegen, er hat schon längst gesiegt. Das ist doch die Wahrheit. Und ich denke, es bedeutet, liebevoll zu sein. Nicht irgendwie in so einem Elberfelder Deutsch an Menschen vorbeizureden mit so Begriffen wie Gottesfurcht und Gnade und alles, sondern das zu erklären. Ich weiß, das fällt mir auch manchmal schwer und ich glaube, wenn ich hier predige, sage ich auch ein paar Begriffe, die man auf mehr erklären könnte. Aber ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch nicht einfach nur sagen, das und das ist Sünde und deswegen sehen wir das so und dann ist gegessen, so nach dem Thema, der versteht das schon. Dann kommt doch ein negatives Bild auf, dann denken die Menschen, ja, was sind denn das für Menschen? Ich glaube, wir sollten den Menschen echter Liebe begegnen und auch uns überlegen, wie wir Dinge gut erklären können. An diesen Wochenenden, wo ich mit diesen ganz unterschiedlichen Menschen unterwegs bin, habe ich auch über kritische Themen des christlichen Glaubens geredet. Und ich habe es nicht klein gehalten. Aber sie haben nachvollzogen, warum wir Christen das so sehen, aber es hat Erklärung gebraucht. Es geht nicht, dass wir einfach nur Dinge so hingehen, so nach dem Thema, ja, das sehen wir so und so, sondern wir müssen erklären. Wir tun nichts aus Hass heraus. Wir wollen auch keinen Menschen irgendwie etwas aufzwingen. Wir wollen keinen Menschen etwas abzwingen. Eigentlich alles, was wir Christen noch tun wollen, ist in Liebe. Und ich glaube, wenn wir das Menschen bewusst machen, dann wirken sie doch auch anders auf uns. Da müssen wir, glaube ich, auch vor unserer eigenen Haustür kehren, anstatt immer nur zu sagen, die anderen sind schuld. Ich denke, wir sollten das mitnehmen. Dass wir jetzt, wenn wir morgen rausgehen, zu Jesus stehen. Mit Weisheit und mit Liebe, aber wir stehen zu Jesus. Wir halten uns nicht zurück, wir machen es nicht klein. Denn es sollte dann nicht so sein, dass wir einfach versuchen, überhaupt nicht anzuecken. Weil manchmal geht es nicht anders. Aber wir sollten es in Liebe tun. Wir sollten versuchen, Dinge liebevoll zu erklären. Und ich finde, das Wunderschöne an dem ganzen Text ist, dass alles, was ich gerade eben gesagt habe, wenn du jetzt aufwachst und gerade jetzt zuhörst und merkst, oh, gleich schon vorbei, kann man in einem Wort zusammenfassen. Nämlich Freunde. Jesus nennt uns seine Freunde. Und deswegen brauchen wir keine Angst haben. Deswegen dürfen wir Gottes Größe sehen. Deswegen dürfen wir Gottes Liebe sehen und Jesu Bekenntnis sehen. Weil Jesus dich und mich seine Freunde nennt, gibt es keinen Grund, Angst zu haben. Weil egal, was in dieser Welt passiert, es ist nur auf dieser Welt. Und das, was viel wichtiger ist, wo danach kommt, hält Gott in seiner Hand. Und selbst in dieser Welt ist schon Gott dabei. Also lasst uns, wenn wir morgen an die Arbeit, in die Schule und wo auch immer hingehen, dieses Licht tragen, diese Hoffnung. Und Menschen einladen, vielleicht auch in diese Gemeinde, hey, komm am Sonntag mit in den Gottesdienst. Ich glaube, dieser Gott liebt dich. Und vielleicht, wenn du auch nicht glaubst, dass er real ist, ich glaube, er ist real. Und ich möchte das nicht auf dich aufdrücken, aber ich will dir doch zeigen, dass ich glaube, dass es wichtig für dein Leben ist, zu wissen. Und ich möchte zum Ende gleich beten und dann zwischendurch kurz Stille halten, wo du vielleicht noch mal kurz Revue passieren kannst über die Predigt und überlegen kannst, wo habe ich eigentlich Angst, gerade in meinem Leben zu Jesus zu stehen. Vielleicht sind es die einfachen Momente, das finde ich immer ganz spannend, wie wenn man beim Friseur sitzt und gefragt wird, ja, was machst du am Wochenende? Und man so sagt, ja, nichts weiteres, aber man hätte auch einfach sagen können, ich gehe in die Gemeinde oder vielleicht in der Arbeit. Vielleicht sind auch Menschen in deinem Leben, die gar nicht wissen, dass du Christen bist, weil du es verheimlichst, dass wir das in der Stille vor Jesus legen. Und ich möchte beten. Jesus, ich möchte dir danken, dass du unsere Ängste ernst nimmst, dass du nicht drüber redest, dass du so ein liebevoller Gott bist und uns ernst nimmst. Und Herr, wir bekennen, dass wir oft auch versagen, dass wir es oft auch nicht schaffen, die Kraft zu haben, zu dir zu stehen. Und wir wollen jetzt in der Stille vor dir kommen und dir ganz persönlich hinlegen, ja, wo wir Probleme haben, zu dir zu stehen. Wir möchten es dir sagen.